Herzlich willkommen zu den Marketing Pioneers. Es hat über 2 Jahre gedauert, bis ich einen Creator auf meinem Kanal begrüßen darf. Und heute ist es endlich soweit. Und es ist nicht einfach irgendein normaler Creator, der wiederum als Influencer für irgendeine beliebige Brand wirbt, sondern es ist gleichzeitig ein waschechter Entrepreneur, der mit seiner eigenen YouTube- und Insta-Reichweite ein ultra erfolgreiches Unternehmen hochgezogen hat. Dieses Jahr macht die Company wahrscheinlich über 1 Milliarde Umsatz. Er selbst hat zudem über 1 Million Follower auf Instagram mittlerweile. Zu Gast ist Christian Wolf, Gründer von More Nutrition. Und wir sprechen logischerweise über das Thema seiner Company, nämlich Ernährung und Abnehmprodukte und warum er nach einer kurzen Pause wieder als Influencer für sein Unternehmen zurückgekehrt ist. Vor allem legen wir aber den Schwerpunkt auf sein Erfolgsrezept, nämlich mit eigener Reichweite und authentischem Content eine Brand aufzubauen. Wir sprechen über die Plattform, die er anfangs genutzt hat und warum er diese relativ schnell links liegen ließ und worauf er sich heute konzentriert. Es gibt übrigens auch eine Plattform, über die wir sprechen werden, auf der er fast 500.000 Fans und Follower hat, die er aber gar nicht mehr aktiv bespielt, was seine Audience wahrscheinlich gar nicht weiß, aber wo er nur Zweitverwertung betreibt. Und wir sprechen über die alles entscheidende Frage, nämlich wie man die besten Influencer für sich selbst rekrutiert und warum die eigenen Kunden die allerbesten Influencer sind. Das und vieles mehr in einer mega spannenden Episode mit Christian Wolf. Jetzt geht's los.
Digitales Marketing bedeutet nicht nur Werbekontakte einzukaufen, sondern auch Werbung intelligent und personalisiert anzusteuern. Dabei liegt der Fokus immer stärker auf den NutzerInnen. Gleichzeitig müssen Unternehmen trotz veränderter Rahmenbedingungen und schnellem Wandel die Effizienz im Marketing unablässig heben und up-to-date bleiben. Daniel Distler spricht mit führenden Online-Marketing-Experten über deren Strategien und zeigt Schritt für Schritt, wie gutes Online-Marketing funktioniert.
Hey Christian, grüß dich. Erstmal eine Frage vorweg, wo treffe ich dich gerade an?
Ich sitze gerade in Dubai am Abend, weil das ja auch irgendwie sehr spannend ist, hier mal hin und wieder zu sein.
Okay, das heißt, wir haben jetzt gleich mal im ersten Satz alle Creator- oder Influencer-Klischees direkt am Anfang erfüllt. Sehr schön.
Ich bin allerdings okay, tatsächlich wenig auf Poolpartys und werde zum Glück auch nicht dafür bezahlt oder vielleicht auch zum Pech dafür, dass ich hier bin. Das heißt, ich darf auch sagen, was ich will.
Okay, und du warst, habe ich irgendwo auf Instagram gesehen, davor in den USA. Also so ein bisschen Chatsetter-Leben führst du dann schon.
Ja, also die letzten Wochen waren ein bisschen absurd, irgendwie von Tokio dann in die USA mit 16 Stunden Zeitverschiebung jetzt nach Dubai und ich bin dann ganz froh, wenn das bald mal wieder nicht so ist. Aber versuche halt irgendwie zu vielen Dingen Ja zu sagen, weil schon viel in meinem Leben Gutes passiert ist aus viel Ja sagen. Ne? Und dann schlägt sich das manchmal in der Reiseplanung nieder, dass man dann irgendwie zu Dingen zugestimmt hat und ein halbes Jahr später sagt man sich, oh Mist, wieso habe ich das irgendwie so gemacht? Das ist in den letzten Wochen passiert.
Okay, was machst du in Dubai?
Also ich habe eine Anfrage bzw. 2 Anfragen aus der Region bekommen, weil die ja auch ein Riesenproblem haben mit dem Thema Übergewicht, Zucker und Co. Und halt es einfach, also ne, wenn man einfach irgendwie aus der Vogelperspektive drauf schaut, für durchaus nicht uninteressant, hier mal einen Fuß reinzukriegen und so ein bisschen auch vielleicht die Entwicklung der Region mitzunehmen.
Ja, super interessant. Also da fällt mir spontan ein, das Engagement von Cristiano Ronaldo, der ja auch, habe ich mal irgendwo gelesen, deswegen insbesondere für absurd viel Geld engagiert wurde. Ist jetzt nicht nur deswegen, ja, weil da so wahnsinnig viele Zuschauer im Stadion sitzen und es sich irgendwie amortisieren würde über Ticketerlöse, also ist de facto nicht der Fall, so kann man sich auch selber ausrechnen, sondern weil er auch als Botschafter da wohl tatsächlich tief ist im Bereich der Kommunikation für die eigene Bevölkerung, also der Bevölkerung halt einfach sagen so, hey, bewegt euch mehr, macht mehr Sport, Fußball ist eine Möglichkeit, geht natürlich auch andere Sport an, aber also eigentlich ein höherer Zweck dahinter ist, warum man da so viel Geld für so jemanden wie Cristiano Ronaldo zahlt. Fand ich eigentlich ganz spannend, dass so eine Regierung oder in dem Fall weiß ich nicht, ob der Scheich dann dahinter steht, aber ist einer der Akteure bereit ist, dann dafür Geld zu zahlen, damit die eigene Bevölkerung sich perspektivisch mehr bewegt und dann vielleicht auch gesünder lebt.
Ja. Also der Ansatz wirkt auch gar nicht mal so doof, ne? Wenn man das vielleicht mal vergleicht, jetzt wahrscheinlich würden bei uns irgendwelche Plakatkampagnen gemacht werden, wo irgendwie so ein halbgares Stockbild verwendet wird, wo dann draufsteht, irgendwie Bewegung ist toll. Die nehmen dann halt irgendwie einen Super-Influencer, ist auch wahrscheinlich gar keine doofe Idee.
Du bist jemand, der es geschafft hat, mit Hilfe von Social Media auch ein Multimillionen oder mittlerweile Milliarden, wenn man sich die Umsätze anschaut, Multimilliarden Unternehmen ja auch hochzuziehen. Soweit ich es gesehen habe, letztes Jahr 700 Millionen Umsatz irgendwo in dem Dreh. So. Das heißt, Social Media war ja eigentlich das Vehikel, mit dem du das gemacht hast. Bevor wir da reingehen, weil da habe ich natürlich viele Fragen heute zum Thema Social Media, erstmal nochmal ganz kurz zur Company, so ein kleiner Rundumflug. Warum hast du damals gegründet?
Die Gründungsgeschichte ist eigentlich so ein bisschen absurd fast schon, weil es so einen kleinen Grund dafür gab. Also ich bin damals in diese Fitnessszene gestolpert, eigentlich durch einen Zufall, und dann hatte ich irgendwie einen YouTube-Kanal, der plötzlich explodiert ist. Es gab damals eine Firma, TNT hieß die, wo ich zum Beispiel meinen Omega-3 und sowas gekauft habe. Zum damaligen Zeitpunkt in der Fitnessszene haben aber alle ein Produkt verkauft, also alle Firmen haben ein Produkt verkauft, das nannte sich BCAAs. Braucht man jetzt nicht unbedingt verstehen. Es hat seinen Grund, dass es das heute nicht mehr gibt. Im Endeffekt ist das ein Produkt, was eigentlich niemand braucht, um es ganz simpel runterzubrechen. Und ich habe damals halt schon Videos darüber gemacht, weil das war damals ein total gehyptes Produkt. Und ich habe halt gesagt, wieso ich es für Schwachsinn halte, und das halt begründet. Und dann habe ich zu Mick Weigel, das war der Inhaber von TNT, habe ich gesagt, hey, ich finde deine Produkte echt cool und ich mache auch gerne Werbung irgendwie für manche Sachen, aber ich kann mich nicht so ganz hinter deine Company stellen, weil du eben auch BCAAs verkaufst, ne? Und das halt eigentlich nicht wirklich einen großen Sinn hat. Und ich bin damals mit meinem Vater zu ihm gefahren, weil ich irgendwie meinen Vater mitgenommen habe, um noch irgendwie ein Seriöses dabei zu haben, weil ich war damals, glaube ich, 22 oder 23, irgendwie gerade angefangen mit YouTube, und dann kommst du irgendwie dahin. Und habe ihm vorgeschlagen, genau deswegen würde ich gerne lieber eine eigene Brand gründen, weil ich mich halt eben nicht komplett hinter seine stellen kann. Das war dann tatsächlich der Anfang. Er hat relativ flapsig gesagt, ja, können wir eigentlich machen. Und dann hat das irgendwie so angefangen. Und dann haben wir damals ein Produkt gelauncht. Das war eine Kombination aus Omega-3, Vitamin D3, K2, also ganz typisch Nahrungsergänzungsmittel noch, wo wir uns ja heutzutage eigentlich zum größten Teil fast schon rausgezogen haben. Aber das waren damals die Anfänge, und das Produkt war dann direkt ausverkauft. Auch über Social Media damals eigentlich nur mein eigenes Profil und zwei, drei weitere. Ja, und das war so die Gründungsstory. Also gab gar keinen, also mein Vater wollte immer einen Businessplan machen und alles durchplanen. Ich so, Papa, ich habe keine Ahnung. Also ne, ich will einfach das Produkt machen und das machen wir jetzt mal.
Ja.
Und so hat das gestartet. Also gab eigentlich nur dieses eine kleine Issue, was der Grund war, was dann der Unterschied gebracht hat zwischen ich mache Werbung für eine andere Firma versus ich gründe eine eigene Firma.
Okay. Dein Vater hat ja eine relativ große Rolle gespielt, habe ich mal irgendwo gehört in einem anderen Podcast, ich glaube bei OMR von Philipp Westermeier. Hast du das mal relativ ausführlich erzählt, also da auch gerne mal reinhören, wenn ihr mehr wissen wollt zur Gründungsgeschichte von More. Mal kurzer Zeitsprung, also 7 Jahre später, was habt ihr heute alles im Sortiment? Also damals ein Produkt, und was habt ihr jetzt alles?
Also heutzutage hat sich die Company sehr gewandelt, auch mit meinem Interesse dann über die Jahre, dass wir viel mehr in dem Abnehm-Space zu tun haben. Und das ist ja ganz stumpf runtergebrochen. Also am Ende funktioniert Abnehmen immer gleich. Du brauchst Kaloriendefizit, damit dein Körper halt Masse verlieren wird. Das ist quasi kontrolliertes Verhungern. So. Und dann ist halt die Frage, okay, wie mache ich mir dieses kontrollierte Verhungern so, dass es sich möglichst nicht nach Verhungern anfühlt? Ne? Weil das ist ja irgendwie das Problem an der Sache. Niemand scheitert ja am Abnehmen, oder wenige Leute scheitern am Abnehmen, weil sie nicht verstehen, wie es funktioniert. Ja. Jeder versteht irgendwie, ja, ich muss halt irgendwie weniger Kalorien zu mir nehmen. Das Problem ist halt, es macht halt echt wenig Spaß. Vor allen Dingen macht es den Leuten wenig Spaß, die tendenziell viel Gewicht haben, weil das kommt ja daher, dass wir Essen sehr lieben. Und über die Jahre hat sich dann More halt eben dorthin gewandelt, viel in diesem Abnehm-Space zu machen. Also im Endeffekt, wie kriegen wir es hin, ein Kaloriendefizit so wenig wie möglich sich danach anfühlen zu lassen. Das heißt, es sind eigentlich primär heutzutage Lebensmittel, also sowas wie Leitsoßen, Getränkesirups, Protein-Porridges, solche Sachen. Und halt eben immer hinter diesem Hintergrundaspekt, dass ich jemand bin, der Essen sehr liebt und gleichzeitig sehr viel Sättigung. Also ich kann wirklich unglaublich viel essen. Wenn du jemals mit mir essen gehst, wirst du verwundert sein darüber, wie viel ich essen kann. Ja, genau. Und also das ist eigentlich heutzutage was, wie man es beschreiben könnte. Ne? Also wenn man quasi sagt, okay, ich möchte irgendwie Fett verlieren und Muskulatur aufbauen und das so Lifestyle-mäßig wie möglich, also jetzt nicht wie Bodybuilding nur mit Reispute irgendwie, ne? Salz, dann ist das eben die Adresse.
Ja. Okay, aber das heißt, wenn du jetzt das Unternehmen oder die Art des Unternehmens beschreiben müsstest oder kategorisieren müsstest, also seid ihr eher eine Fitness-Company, habt ihr eher Abnehmprodukte, gibt's noch Nahrungsergänzungsmittel dazu, wie zu Anfangszeiten, oder Was wäre sozusagen die Kategorien, die du more reinstecken würdest?
Wir versuchen quasi, also wenn du dir einfach anschaust, was isst du am Tag oder was isst und trinkst du am Tag, dann versuchen wir sinnvollere Alternativen zu schaffen, sodass man quasi einfach von dem einen auf das andere switcht und dabei eben sein Ziel erreicht. Wir haben auch noch Nahrungsergänzungsmittel im Sortiment, genau die Basis, ne, Omega-3, D3, K2, solche Sachen. Wir reden aber kaum noch drüber, weil es einfach in Deutschland ein juristisches Problem an der Sache gibt. Und das lässt sich an einem ganz simplen Beispiel beschreiben, wo jeder dann eigentlich die Hände über den Kopf zusammenschlägt. Aber wenn du zum Arzt gehst und du kriegst vom Arzt einen Vitamin-D-Mangel diagnostiziert und du fragst mich als quasi Nahrungsergänzungsmittelverkäufer, hey Christian, was könnte ich denn gegen den Vitamin-D-Mangel nehmen? Dann wäre meine erste logische Antwort
Vitamin D.
Richtig, das wäre aber juristisch verboten, weil ein Vitamin-D-Mangel eine Krankheit ist und du darfst keine Nahrungsergänzungsmittel bei Krankheiten empfehlen. Das ist einfach nur juristische Vorgabe, die ja auch ihren Sinn durchaus hat, ne, damit man nicht irgendwie auf die Idee kommt, ganz wilde Sachen zu behaupten. Ja. Aber es zeigt einfach auch gleichzeitig dieses Problem, dass es eben Dinge gibt, die funktionieren können, über die man dann aber in dem Beispiel nicht reden darf. Und dann gibt es natürlich noch viel mehr Graubereiche. Ne? Zum Beispiel ist in der Leitlinie bezüglich Morbus Crohn wird auch über Kurkumin geredet. So, und jetzt darfst du aber trotzdem nicht dann über Kurkumin auf Social Media reden. Und ich kann das auch zum Teil verstehen, weil es logischerweise nicht bei jedem dann plötzlich Morbus Crohn heilt, ne? Auch wenn es eben manchen Leuten helfen kann. Aber dieser ganze Space ist halt, wenn du sagst, was macht eben ein gutes Unternehmen aus, meiner Ansicht nach? Dann ist eben ein gutes Unternehmen eins, wo ein Kunde hingeht und sagt, hey, ich habe irgendwie ein Problem und ich will dieses Problem möglichst beweisbar lösen können. Da gibt es halt ehrlicherweise kein besseres Versprechen für mich als, hey, ich will abnehmen. Abnehmen ist logisch immer Kaloriendefizit und wenn du es schaffst, mit unseren Produkten Kaloriendefizit zu erreichen, wirst du abnehmen. Also da ist quasi kein Fragezeichen mehr in der Gleichung drin. Das funktioniert in jedem Alter und bei jedem Geschlecht und es funktioniert quasi durch die Bank weg. Natürlich gibt es irgendwie Faktoren, die es schwieriger machen, aber am Ende muss jeder in Kaloriendefizit. Und deswegen hat sich das alles sehr geswitcht auf dieses Thema am Ende.
Okay, das heißt, die Stelle mit Vitamin D muss ich jetzt rausschneiden, sonst sind wir juristisch angreifbar.
Nee, das erklären darf ich quasi. Ich mach das ja auch trotzdem. Zeigt einfach so ein bisschen die Problematik auf.
Nee, ich hab's schon verstanden. Ja. Okay. Okay, dann nochmal zur Einordnung. Also du hast ja dann, oder ihr, du bist ja nicht alleiniger Gründer, sondern du hattest ja noch Mitgründer, ihr habt dann irgendwann verkauft an den Finanzinvestor. Und danach gab es ja dann so ein bisschen Medienrummel. Ich glaube, es war letztes Jahr, kann man sich anderweitig informieren. Und dann bist du ja rausgegangen in deinen offiziellen Funktionen. Das heißt, was ist jetzt deine aktuelle Rolle bei More?
Also in der Zeit des Medienrummels habe ich mir so die Frage gestellt, okay, möchte ich das noch? Und habe dann auch, ich glaube, 2 Monate komplett auf Social Media gemacht und habe eigentlich das gelebt, was man, glaube ich, so mit 18 als Traum bezeichnet hätte. Ich war an schönen Orten mit einer wunderbaren Freundin, irgendwie schöne Zeit gehabt, nur schöne Gäste und so. Und fand das aber relativ schnell echt langweilig und konnte mir jetzt nicht vorstellen, das noch 50 Jahre so weiterzumachen. Und habe dann irgendwann gesagt, okay, was würde eigentlich passieren, wenn ich es wieder so mache wie am Anfang? Ne? Weil ich komme ja eigentlich daher, dass ich einfach Content gemacht habe. Und dann hat sich quasi das Geschäft so on top entwickelt und irgendwann hat sich das leider so gewandelt, dass Content eigentlich der Nebenjob was schon war. Wenn ich mich ans Jahr 2022 zurückerinnere, vor allen Dingen auch mit dem CVC-Prozess, dann bestand mein Tag irgendwie von morgens 7 Uhr bis 21 Uhr aus Calls, habe irgendwie nebenher bei Calls geduscht und sonst was, deswegen habe ich auch nie Videocalls gemacht, weil ich quasi alles nebenher erledigen musste und habe dann irgendwie versucht, noch so nebenher Content zu machen und das habe ich mir dann halt gesagt, das würde ich eigentlich gerne nochmal anders machen und dann habe ich halt aus der Content-Brille wieder angefangen mit Social Media und habe gesagt, okay, ich will keine Rabattcodes mehr, nichts, was mir irgendwie so eine KPI im finanziellen, also weil, wenn ich KPIs habe, versuche ich darauf zu optimieren. Ne? Wenn du mir eben eine Zahl gibst, ich sehe das immer wie ein Spiel, dann versuche ich die Zahl hochzubringen. Ich sage, okay, dann ist jetzt halt die Zahl für mich nicht irgendwie ein eigener Rabattcode, sondern vielmehr die Social-Media-Statistiken, an denen ich halt irgendwie versuche zu erwägen, wie sinnvoll der Content ist. Und habe jetzt heutzutage keine aktive Rolle mehr im Unternehmen, also das hat sich nicht geändert. Ich bin aber zeitgleich natürlich trotzdem involviert, was irgendwie so Produktinput und so angeht. Ne? Am Ende, also meine ganzen Freunde der letzten Jahre sind irgendwie im Unternehmen. Ne? Also der Head of Product ist mein bester Freund, die das Marketing leitet, ist so meine beste Freundin und das ist, das ist einfach sehr viel, also gibt aber viele Ankerpunkte, die das natürlich noch zusammenführen und da gibt es immer einen Input-Austausch und mir macht es auch einfach super viel Spaß, aber ich fokussiere mich halt zu 80% meiner Zeit, wenn ich irgendwie so den Kalender anschaue, einfach auf Social Media jetzt.
Okay. Aber du hättest ja auch, also ich weiß nicht, ob du da mal drüber nachgedacht hast in den 2 Monaten, du hättest ja auch sagen können, okay, ich fange jetzt quasi wieder von vorne an, neue Company, neues Thema, also ich meine, es gibt 1000 Möglichkeiten da draußen, was besser zu machen, zu innovieren, neue Produkte auf den Markt zu bringen. Wahrscheinlich hattest du da auch ein paar, aber kam das da nicht für dich in Frage, zu sagen, okay, ich mache jetzt sozusagen was anders, lass mal more beiseite und konzentriere mich auf neues Projekt?
Ja klar, also in der Zeit habe ich super viele Dinge überlegt, weil ich natürlich auch irgendwie den Sinn gesucht habe und überlegt, okay, was mache ich? Geht man ins Ausland? Macht man andere Sachen? Es gibt ja extrem viele Bereiche, die irgendwie wirtschaftlich Sinn ergeben können, ne, von Kosmetik bis sonst was. Am Ende habe ich dafür nie irgendwie einen Drang gespürt, es zu machen, ehrlicherweise. Also weil gibt ja ganz viele Faktoren, die einen davon abhalten. Und A macht mir einfach, also ich bin ein absoluter Produktliebhaber. Ne? Also so die ganzen Sachen, die bei Moor gekommen sind, sind halt einfach, weil ich Bock drauf hatte. Und das habe ich ehrlicherweise in keinem Bereich sonst so, außer vielleicht noch beim Thema Evidence-Based Longevity in Medizin. Das ist aber so, dass das natürlich noch viel mehr Hürden hat. Und also da ist ja die Juristik etwas, also das ist noch schwieriger. Und dann hat sich das am Ende nie irgendwie ergeben, ehrlicherweise, dass ich da gesagt habe, okay, es gibt irgendwas, was mich extrem catcht.
Also das heißt, du schaust jetzt deine Social Media KPIs selber an, weil du ja jetzt keine KPI von außen gesetzt bekommen hast. Aber auf der anderen Seite, ich meine, du hast ja noch Shares bei Moor. Das heißt, du arbeitest ja schon so ein bisschen noch für dich, beziehungsweise für deine Shares, könnte man sagen, richtig?
Genau, also ich komme ja auch der Sache auch nicht so wirklich raus. Ich habe da auch schon ein paar Mal überlegt, wie das funktionieren könnte. Aber das ist ja gar nicht so einfach. Ich habe quasi noch eine Minderheit meiner Shares, die bis heute bleiben. Für mich ist das aber ehrlicherweise, fühlt sich das so ein bisschen an wie so fictional Zeug, ne? Also irgendwie so Company Valuations sind ja irgendwie hü oder hot und dann irgendwie vielleicht kommt irgendwann ein IPO, vielleicht auch nicht, vielleicht gibt's irgendwie mit einem Strategen und das ist, ich habe das auch damals CVC gesagt, dass das alles ganz schön ist, was die da aufzeichnen und was irgendwie passieren kann, aber dass sich das für mich irgendwie nicht wirklich real anfühlt, weil es halt einfach irgendwie nicht wirklich real ist. Also ich habe damals echt das Glück gehabt, dass CVC uns einen Deal geboten hat, wo wir wirklich ausgesorgt haben und wo man auch, wenn man jetzt nicht auf echt ganz doofe Ideen kommt, weiß, okay, man kann das jetzt einfach so, wie man lebt, halt irgendwie weitermachen und es wird jetzt nicht daran scheitern, dass man in gute Restaurants gehen kann. Seitdem muss ich sagen, ist das Thema für mich so primär erledigt, doof gesagt.
Okay, verstanden. Wenn wir jetzt mal einen Schritt zurückgehen und nochmal so auf die Erfolgsgeschichte, die Erfolgsfaktoren von Moor Nutrition schauen. Glaubst du, Moor Nutrition wäre heute annähernd da, wo es jetzt ist, wenn du nicht damals auch als Creator schon eine gewisse Reichweite gehabt hättest, dann damit ja auch die Produkte eigentlich von Start mit deinen Mitgründern verkauft hast? Warum stelle ich dir die Frage? Also ich meine, ihr hättet ja auch gute Produkte bauen können, ohne Social Media, aber mit Paid Media dann, ne? Weil der Gründer von Scalable Capital hat zum Beispiel mal neulich in einem Podcast gesagt, fand ich ganz interessantes Statement. Woraus bestehen viele Startup-Ideen? Naja, im Endeffekt nimmst du das Geld von VCs und überweist es an Meta, an Google und für die Skalierung. Und das hätte ja auch ein Modell sein können, nicht organisch zu wachsen über deine eigene Reichweite oder eure Reichweite, waren ja mehrere. Glaubst du, das hätte auch funktioniert?
Also auf keinen Fall mit meiner oder unserer Kompetenz. Also es gibt bestimmt jemand, der es geschafft hätte, aber auf jeden Fall wir nicht, weil sich die Firma mit der Community auch extrem entwickelt hat. Also das ist, also wenn ich das versuche so zu klassifizieren, Grundthema bei Moor ist erstmal, Moor hat eine Zielgruppe beliefert, die gab es davor gar nicht. Was ich damit meine, ist Folgendes. Wenn wir eine 36-jährige Frau nehmen, die 2 Kinder bekommen hat, die jetzt irgendwie nach den Schwangerschaften abnehmen möchte, dann muss die im Endeffekt etwas sehr Ähnliches machen wie ein Bodybuilder, der eine Wettkampfdiät macht. Ne? Also die muss irgendwie ein Kaloriendefizit erreichen, die muss Protein erhöhen, die sollte irgendwie bestenfalls Krafttraining machen. Das sind aber typischerweise nicht die Sachen, auf die diese Zielgruppe direkt gestoßen ist, ne? Sondern die fangen dann irgendwie an, ein Homeworkout von Pamela Reif zu machen und eine Salatdiät. Das ist extrem zu karikatieren. Das heißt, da musste erstmal sehr viel Arbeit in der Kommunikation hinfließen, zu sagen, hey, wenn ihr das macht, das ist jetzt nicht so die beste Idee, macht mal bitte lieber das, weil das macht halt mehr Sinn. Und dadurch hat Moor so einen eigenen Markt erschaffen, den es davor gar nicht gab und hat aber natürlich auch extrem davon profitiert mit diesem Austausch der Community und diese ganz schnelle Iteration, ne? Einfach Geschmäcker rauszuwerfen, zu merken, ah, okay, das kam jetzt nicht so gut an, das kam dafür super gut an und ganz schnell auch Produkte zu switchen. Also wenn man sich das More-Sortiment anschaut, dann merkt man, dass da ein sehr, sehr hoher Turnover ist quasi in der Produktentwicklung, wie schnell quasi auch, wenn etwas besser entwickelt wurde, es wieder rausfliegt. Und das wäre auf keinen Fall möglich gewesen ohne dieses Interplay, ne? Also es gab Abende, da habe ich ein Proteinriegel-Sample bekommen und habe eine Story gemacht, habe gesagt, ey, ich bin gerade in München in dem und dem Hotel, in einer Stunde, wenn ihr Bock habt, kommt vorbei. Und dann kamen halt irgendwie 40, 50 Leute, dann haben wir schnell den Proteinriegel getestet, hatten halt instant Marktfeedback, ja, ohne irgendwie jetzt cool, ne, auf irgendwas warten zu müssen. Und das geht natürlich nur in so einem Konstrukt.
Okay, das heißt also im Endeffekt sagst du ja, nee, also im anderen Modell sozusagen wäre das so, zumindest so skalierbar wahrscheinlich nicht möglich gewesen. Dazu kommt ja, das ist jetzt meine Perspektive, ja, aus dem Konzern hast du zwar viel Geld, aber weniger organische Reichweite und spielst du eher das Game auf den großen Wallet Gardens, dass du halt die Grenzkosten irgendwie im Griff hast. Aber das ist halt nicht unendlich skalierbar, ja, ganz ehrlich, weil man läuft halt im Paid-Bereich relativ schnell in Grenzkosten rein und dann muss man halt als smarter Advertiser auch überlegen, wie man das anders macht. Das hattet ihr dann ja nicht, weil am Ende die organische Reichweite erstmal so gesehen nichts gekostet hat, außer Zeit, also deine Zeit oder eure Zeit als die deiner Mitgründer.
Ja, ja, und ich glaube, man darf einfach diesen Feedback-Aspekt auch echt nicht unterschätzen, ne? Wenn jemand über eine Ad kauft und dann am Ende irgendwie ein Produkt hat, dann ist es ja gar nicht so einfach, von der Person Feedback zu bekommen. Aber wir haben halt über die Direktnachrichten, kriegen wir halt zu alles und jedem, und also manchmal ist es schön, manchmal ist es vielleicht weniger schön, zu egal was es ist, du kriegst auf jeden Fall viel Feedback aus der Community und kannst natürlich auch dadurch sehr, sehr, sehr nah dran sein, was die Wünsche sind.
Okay, das heißt, Community ist super wichtig. Da die direkte Frage, wie viel Zeit nimmst du dir für Community Management? Also wirklich, um auf Fragen oder auch Kritik einzugehen, wie viel kommentierst du selber? Hattest du ein Team in der Vergangenheit, das da auch ganz, ganz viel in deinem Namen unterwegs war? Wie hast du das so gemacht? Oder magst du das
also
auch
More
jetzt?
Hat natürlich einen Kundensupport, ne, wo man natürlich aggregiert viel kriegt. Ich versuche jeden Tag extrem viel selbst zu machen. Also ich habe aktuell 3 Handys und ganz viele riesige Powerbanks, wie diese hier.
Okay. Ja, ich könnte die Zuhörer jetzt leider nicht sehen, aber du hast gerade
eine ziemlich große. Das ist so eine 60.000 oder 70.000 mAh Powerbank.
Kannst du Tesla reinschauen?
Davon haben wir 4, 5 fahren. Stück. Also, ne, damit man halt einfach möglichst viel Zeit verbringen kann. Und ne, ich möchte jetzt nicht über mentale Gesundheit reden, ist wahrscheinlich nicht manchmal das Schlauste. Aber ja, ich verbringe sehr viel Zeit in DMs und Kommentaren genau dafür.
Okay. Das heißt also, wenn du es mal ins Verhältnis setzt zwischen Content Creation, also wie viel Zeit du nimmst für Stories, Reels und so weiter, und dem, was du an Community Management, Beantwortung von Fragen und so weiter verbringst, wie würdest du es ungefähr ins Verhältnis setzen?
Ich würde sogar 2 Drittel auf Community Management sehen und 1 Drittel auf Content Creation.
Okay. Führt mich zu einer Frage rund um Thought Leadership. Du bist ja jemand, der in seinen Reels und Stories und so weiter sehr stark mit Studien, mit Fakten argumentiert, versucht Themen zu erklären. Das ist ja eigentlich so per Definition das, was man als Thought Leader ja auch definiert. Also Unternehmen oder Personen, die in einem bestimmten Bereich besonders innovativ sind oder mit neuen Ideen hervorstechen und damit dem Fachwissen ja auch irgendwo glänzen. Würdest du sagen, du bist ein Thought Leader aus der Definition heraus?
Ich glaube, ich bin eher jemand, der das von anderen Thought Leadern findet und weiter kommuniziert. Also ich bin niemand, der mit ganz neuen Ideen ehrlicherweise um die Ecke kam, sondern eher die Ideen von Leuten übernommen hat und die publik gemacht hat. Also ich nehme jetzt mal ein ganz simples Beispiel, irgendwie Thema Protein. Als ich angefangen habe, die Medienwelt dominiert, also die traditionelle Medienwelt von, oh mein Gott, Protein kann den Nieren schaden. Und ich war aber damals schon sehr in diesem Research-US-Bereich unterwegs und da gab es halt, also jeder führende Wissenschaftler aus dem Evidenzbereich hat halt nicht nur gesagt, dass es nicht so ist, sondern auch erklärt, wieso es nicht so ist und das mit Daten quasi unterfüttert. Mhm. Das Problem ist einfach nur, diese Leute haben normalerweise nicht eine Social-Media-Kapazität oder auch Fähigkeit. Und ich habe einfach nur viel Wissen von vielen anderen schlauen Leuten irgendwie aggregiert und dann versucht, das möglichst gut zu kommunizieren. Mhm. Heutzutage wandelt sich das zum Glück. Also es gibt mittlerweile immer mehr Wissenschaftler, die auch auf Social Media gehen, sei es ein Professor Dr. Smollich, ein Dr. Stefan Kabisch von der Charité, die jetzt sich auch in Podcasts setzen oder auch auf eigenen Kanälen und sagen, ey, übrigens Leute, Süßstoff ist besser als Zucker oder ja, Protein ist keine doofe Idee. Und das hat aber einfach so ein Lag gehabt, wo ich dann halt einer war, der das halt erklärt, ohne diesen formalen wissenschaftlichen Hintergrund zu haben. Und das war, glaube ich, diese Gap auch, die es bis heute immer noch gibt, aber die kleiner wird.
Aber das ist ja eine legitime Strategie, würde ich sagen. Aber am Ende als Startup oder Scale-Up oder auch als Konzern, also ich meine, man hat jetzt nicht zwangsläufig immer Wissenschaftler in seinen eigenen Reihen sitzen, egal um welches Thema es geht. Das heißt, es geht auch um eine Positionierung und Positionen oder das Wissen von anderen zu nutzen, zu übernehmen, damit die eigenen Produkte so ein Stück weit auch zu positionieren, zu vermarkten, ist ja eine legitime Strategie.
Also ich habe für mich war das viel mehr ein Gefühl. Hm. Und was ich damit meine ist, ich denke sehr viel in, was sind Wahrheiten, wo ich mir sehr sicher bin, dass sie so sind, aber viele andere das noch nicht erkennen, aber irgendwann erkennen werden, wenn man es gut genug erklären kann. Ja. Sobald ich da was erkenne, sehe ich ein Gap, wo ich sage, okay, wenn mich das dann noch inhaltlich überzeugt, dann versuche ich Teil dessen zu sein, dass das quasi nach vorne bringt. Und da gibt's halt beim Thema Abnehmen irgendwie 3, 4 große Wahrheiten, wo du sagst, okay, wenn du das Thema verstanden hast. Oder ich gebe dir mal ein ganz simples Content-Beispiel, was auch eins meiner erfolgreichsten Reels ist, das vielleicht auch mal ganz, ganz praktisch zu zeigen.
Ja, gerne.
Aspartam. Und vielleicht vorher Disclaimer, damit jeder das auch einordnen kann. Keins der Moor-Produkte enthält Aspartam. Keines. So. Das heißt, ich habe keinen Anreiz, Aspartam positiv zu belegen. Ganz im Gegenteil. Also eigentlich könnte ich sagen, oh mein Gott, nein, Aspartam ist so schlimm, aber die tollen Moor-Produkte, da hat keins Aspartam und deswegen sind diese Süßstoffe viel besser. So. Dennoch liebe ich es, Aspartam zu erklären, weil es für mich so zeigt, wie irre die Welt eigentlich teilweise ist. Also Aspartam ist ja wirklich etwas, wenn du auf die Straße gehst, haben viele Leute Angst davor. Aspartam ist aber logisch total simpel verständlich. Aspartam besteht aus 3 Bestandteilen. 90% davon sind Phenylalanin und Asparaginsäure. Das sind 2 Aminosäuren, die auch in Fleisch, Fisch und Avocado vorkommen. 10% ist Methanol. Methanol kann tatsächlich giftig werden, aber wir kriegen über unsere normale Ernährung von Obst und Gemüse schon am Tag x-fach mehr Methanol rein als durch Cola Light. Und wenn man das einmal durchdrungen hat, wundert man sich, wie quasi die Welt zu der Annahme kommen kann, dass Aspartam so schrecklich ist, wenn es wissenschaftlich wirklich gar keinen Sinn ergibt. Und das ist so ein typisches Beispiel, wo ich sage, okay, du hast hier eine Wahrheit, die beweisbar ist, die aber viele Leute noch nicht verstehen. Aber wenn du das gut erklärt kriegst, wird es wahrscheinlich Anklang finden. Und ich habe das dann irgendwie in einem Reel schön optisch dargestellt mit irgendwie Cola-Light-Dosen und so weiter. Und dieses Reel hat auch irgendwie 7 Millionen Aufrufe. Und das sind halt eher so Themen, wo ich sage, okay, solche Sachen finde ich interessant. Ne? Und das hast du halt beim Thema Abnehmen sehr viel.
Wir springen jetzt so ein bisschen, aber ich würde immer wieder gern mal so ein bisschen auf die Chronologie zurückgehen, um zu verstehen, wie ihr skaliert habt. Also wenn du nochmal so zurückdenkst, 2017, 2018, du hattest ja schon eine Social-Media-Reichweite. Wie viele Follower hattest du damals ungefähr? Weißt du es noch?
Ich hatte damals primär YouTube und das waren, ich glaube, im ersten Jahr irgendwas zwischen 20.000 und 30.000 Abonnenten oder so, als wir die Company gestartet haben.
Okay. Und dann gab es aber noch einen Mitgründer und noch jemand, glaube ich, ne? Also sozusagen genau, kombiniert also hattet ihr dann...
Genau, also ja. Mick Weigel war der Mitgründer quasi, der von der anderen Firma, der dann am Ende auch diese andere Firma quasi für Moor aufgegeben hat. Dann kam später noch der Benjamin Burkhardt dazu, ist quasi eingestiegen. Und das war dann quasi so die Moor-Riege.
Okay. Genau, ihr hattet alle eine Social-Media-Reichweite, ne? Das meinte ich. Also du warst jetzt nicht alleine, sondern ihr hattet nur eine kombinierte Reichweite.
Man muss sagen, da also im ersten Jahr Moor war es primär tatsächlich meine, weil Mick hatte damals sich von YouTube zurückgezogen. Benny kam erst später dazu. Der kam erst, ich glaube, nach einem Jahr dazu. Also im ersten Jahr war es primär meine und von 2, 3 weiteren. Lea zum Beispiel ist eine davon. Aber man kann sagen, so 80% der Sales kamen durch meine Reichweite.
Okay. Und die war primär YouTube? Das heißt, mit Insta hattest du damals dann erst frisch angefangen, oder?
Genau, also ich hatte damals noch gar keine Ahnung von Insta. Das war dann eher so, ich muss es wohl irgendwie auch machen, weil das gerade so relevant wurde. Okay. Und habe dann versucht, das mir nach und nach anzueignen. Aber eher, weil ich, also das Story-Machen ist mir einfach intrinsisch einfach gefallen, ne, weil es ja sehr, sehr direkt ist. Ne? Du nimmst dir wieder dein Handy, fängst an aufzuzeichnen und haust raus. Das ist manchmal nicht so gut, wenn man auch ein impulsiver Persönlichkeitstyp ist wie ich, aber es ist zumindest angenehm mit der Content Creation.
Da kommen wir gleich noch dazu, da habe ich 2, 3 wunderbare Fragen noch an dich. Aber mal ganz kurz vielleicht zur Einordnung, also du sagst dann damals so 2018 hast du mit Insta angefangen. Ich habe mal nachgeschaut, also aktuell hast du knapp 1 Million Follower, also die 1 Million, die kannst du bald feiern. TikTok 563.000 und YouTube waren es gleich 45.000. Das heißt, YouTube damals gestartet, ist aber gar nicht so stark mehr dann gewachsen, sondern bist du sehr schnell.
Ich habe das zwischendurch dann komplett aufgehört. Also YouTube habe ich, glaube ich, nach Jahr 1,5 oder so komplett aufgehört und habe jetzt erst wieder damit angefangen, weil YouTube einfach sehr schwierig ist, nebenher zu machen. Also wenn man nicht irgendwie viel, viel Zeit für Content hat, ist, finde ich, YouTube in meinem Sektor oder zumindest so wie ich Videos machen will, sehr schwer.
Warum? Könntest du ja auch Reels mal schnell aufnehmen.
Ja, also YouTube Shorts gab es ja damals nicht, als ich dann quasi aufgehört habe. Da war ja nur YouTube Langformat. Und wenn du quasi überlegst, okay, YouTube Langformat irgendwie, ne, 14 Minuten aufbereiten, filmen, editen und so weiter, ist natürlich deutlich mehr als Instagram Stories machen. Und das hat dann quasi im Unternehmensaufbau habe ich einfach keinen Fokus mehr drauf gelegt, weil Instagram von der ROI-Perspektive, also quasi von der einfach Zeit-ROI-Perspektive, würde ich sagen, hat Instagram schon das größte Potenzial für die meisten.
Nichtsdestotrotz bist du auf YouTube ja gestartet, hast du gerade erzählt.
Genau.
Wie habt ihr damals Produkte dann vermarktet? Also bist du sehr stark gekommen aus dem Erklärungsansatz, hier ist ein Nahrungsergänzungsmittel XYZ, ich erkläre euch das mal und übrigens, wir haben ganz tolle Mob-Produkte, oder wie habt ihr das inhaltlich
gemacht? Genau so tatsächlich. Ich habe immer schon auf sehr viel Proof gesetzt. Also zum Beispiel mein erstes Video damals, als ich noch für Mixfirma Werbung gemacht habe, war einfach ein Omega-3-Video, ne, wo ich dann am Ende gesagt habe, okay, übrigens, das ist das Omega-3, das ich nutze. Und nicht nur ist das, was ich nutze, sondern hier sind meine Bestellbestätigungen der letzten 3 Jahre, die halt auch beweisen, dass ich das nutze. So, weil ich dann halt ganz einfach sagen kann, hey, ihr habt zwar jetzt einen Rabattcode, aber bevor ich jemals drüber nachgedacht habe, irgendwas zu machen, habe ich das halt 3 Jahre von meinem eigenen Geld gekauft. You can judge for yourself, ob ich das ernst meine. Und deswegen ist mir dieses Proof-Thema immer so wichtig, weil am Ende bin ich ein sehr skeptischer Mensch und auch das Internet ist zu Recht voller Skepsis. Und so waren dann auch die ersten More-Videos. Also das Video zu unserem ersten Produktlaunch war einfach ein Erklärvideo zu den einzelnen Bestandteilen Omega-3, D3, K2, also quasi wieso wir genau diese 3 ausgewählt haben für das erste Produkt. Zusammenfassung von Fremdwebseiten über die Datenlage, ne? Also dass man auch hier sagt, hey, jetzt ist nicht irgendwie eine Aussage, die von mir kommt, sondern ne, beispielsweise hier ist die Zusammenfassung von examine.com, was so die größte unabhängige Supplement-Analyse-Webseite ist. Ne? Also immer sehr viel darauf zu sagen, weil am Ende ist ja der schöne Vorteil bei Social Media, wenn man es so macht wie wir, ich kriege ja nicht ein Produkt vorgesetzt und muss das bewerben, sondern wir machen uns ja Gedanken, wieso wir etwas machen und können das dann produzieren. Ja. Das heißt, das macht es natürlich viel einfacher, diesen letzten Part sehr einfach zu halten. Man kann sagen, hey, hier sind die Beweise, wieso wir uns gedacht haben, wir wollen das machen. Und dann könnt ihr euch die anschauen. Und wenn ihr das irgendwie auch für sinnvoll haltet, dann könnt ihr es kaufen oder könnt es halt lassen.
Also, okay, das heißt, ihr seid gestartet. Wie viele Produkte habt ihr dann nach den ersten damals klassischen YouTube-Videos dann verkauft?
Also wir haben, glaube ich, im ersten Jahr roundabout 8 Millionen Umsatz gemacht mit der YouTube-Reichweite. War damals auch tatsächlich gar nicht so einfach, weil die erste Charge waren, ich glaube, 2000 Dosen, die dann relativ schnell ausverkauft war. Und ab dann waren wir in dem Problem drin, dass wir immer, also wir mussten ja immer quasi wieder neue Chargen bestellen und haben die dann tatsächlich sogar per Vorbestellung verkauft. Und die Leute haben damals teilweise 2 bis 3 Monate darauf gewartet, was ich total, also aus heutiger Perspektive total absurd, dass das funktioniert hat. Also, dass jemand sagt, okay, ich kaufe ein Omega-3, D3K2 Produkt und warte dann tatsächlich 3 Monate darauf. Das hätte auch damals fast schon eigentlich nicht sein dürfen, aber irgendwie war dann der Andrang halt so hoch, dass das passiert ist. Und dann in der Zwischenzeit halt einfach immer weiter mit Erklär-Content gearbeitet und vor allen Dingen Feedbacks gepostet. Also einfach Kundenfeedbacks dann irgendwie in die Story gehauen und darüber hat sich natürlich dann diese Nachfrage weiter erhöht, sodass quasi dann beim nächsten Drop fast schon das dann wieder ausverkauft war. Und das war dann eigentlich der Zyklus. Dadurch hat sich das so etabliert.
Im Fachjargon nennt man das ja eigentlich künstliche Verknappung. Habt ihr jetzt nicht bewusst gemacht, sondern aus der Not heraus, beziehungsweise ist da entstanden, weil ihr halt so wenig produziert hattet. Aber
das
glaubst du,
das
auch so?
Das war nur eine Verknappung.
genau, nicht künstlich, genau. In dem Fall nicht künstlich, aber ich meine, gibt ja die Strategie, ne? Also ich meine, man kennt es von Booking, nur noch 2 Zimmer verfügbar, also kann eine Strategie sein, damit jemand mal zum Abschluss kommt. In eurem Fall nicht, aber vielleicht war es auch einer der Treiber, weil die Leute halt gesehen haben, okay, das ist scheinbar so gut, so begehrt, auch bei anderen Nutzern und Konsumenten, dass man das jetzt halt auch mal bestellt und testet.
Ja, ich glaube, da hat sich definitiv so ein Zyklus draus gebildet, ne? Also weil die Leute haben ja dann auch bestimmt irgendwie das untereinander davon erzählt und ich glaube, die lustigste Story war mal, das war dann schon später, aber da war ich bei einem Freund in Köln. Und der hat dann irgendwie erzählt, dass er am Wochenende im Club war und dann irgendwie mit einer halt, ne, länger geredet hat, sage ich jetzt mal. Und dann wollten die irgendwie nach Hause gehen Und da meinte sie, ja, sie muss jetzt aber irgendwie schlafen. Und er war dann irgendwie so ein bisschen frustriert, glaube ich, bestimmt. Also, ne, weil sie musste irgendwie dann, sie hatte gesagt, ja, sie muss morgen früh aufstehen. Das war halt Samstagabend. Er so, naja, wieso musst du denn morgen früh aufstehen? So, ja, ich muss um 11 Uhr bei Moor bestellen. Weil
okay,
sich das
krass,
halt dann so eingebürgert hat, dass man pünktlich sein muss. Und das war irgendwie doch sehr lustig.
So, dann bist du irgendwann so Insta rüber. Hat sich da dann was geändert an deiner Content-Strategie? Klar, neue Möglichkeiten. Du hast ja schon gerade mal kurz irgendwie anskizziert und beschrieben, dass du dann ganz andere Möglichkeiten hattest, ja, innerhalb der Stories auch als auf YouTube. Aber hast du da irgendwas an deiner Content-Strategie als solches verändert? Also die Frequenz irgendwie nach oben geschraubt, dann 20 Mal am Tag gepostet oder andere Inhalte oder so?
Ich hatte gar keine Ahnung von dem, was ich mache. Also ich hatte wirklich, also so strategisch hatte ich gar keine Ahnung von dem, was ich mache. Ich habe einfach das gemacht, was sich irgendwie richtig angefühlt hat. Und ich weiß, das ist eine unglaublich weirde Aussage, weil heute gehen wir da deutlich mit mehr Strategie quasi ran, auch mit Planung. Aber damals habe ich echt einfach das gemacht, was ich gerade gefühlt habe.
Okay. Also das ist kein Redaktionsplan, niemand, der gesagt hat, Christian, morgen magst du bitte jetzt irgendwie den Post oder das Reel zu XYZ und okay.
Ne, und es war auch nicht immer zum Vorteil, ne? Wenn ich mir anschaue, es gab teilweise Situationen, wo ich irgendwie von irgendeinem Creator was gesehen habe, der dann irgendwie in meinen Augen Blödsinn erzählt hat, wo ich dann wirklich 5 Sekunden später aus dem Schlafzimmer von meiner damaligen Freundin irgendwie Stories gemacht habe, zu sagen, nein, das ist Quatsch, weil das und das und ne, und das dann habe versucht habe zu erklären oder vielleicht auch eher irgendwie darüber zu ranten, was ich, wenn ich mir heute die Stories anschaue, sehr, sehr unangenehm finde. Aber das war halt eben genau das, was mich dann auch zu Instagram automatisch gezogen hat, dass man halt einfach direkt antworten konnte und quasi, ne, kein Delay zwischen Erstellung und Posten hat.
Wann ist für dich Kritik und wann wird es dann eher zum Shitstorm? Also wie würdest du das differenzieren?
Ich glaube, Shitstorm ist ja generell irgendwie sowas, was schwer ist zu definieren, weil das ist ja irgendwie so ein kollektives Gefühl von, wenn irgendwie negative Nachrichten überhand nehmen. Ich glaube, ich muss da irgendwie zwei Perspektiven nehmen. Einmal quasi, wie ich versuche, Kritik heutzutage zu üben und wie ich es gemacht habe früher, sage ich jetzt mal. Und dann, wie ich es jetzt gegenüber mir sehe, also quasi von der Außenperspektive. Am Ende ist, glaube ich, dass das beste Beispiel für, wie man gute Kritikvideos macht, Rezo. Weil man hat bei ihm immer das Gefühl, wenn man ein Video schaut, und ich weiß nicht, ob es immer so ist, aber man hat auf jeden Fall das Gefühl, ihm die Sache eigentlich fast schon egal ist. Also, dass er quasi, ne, er hat irgendwie ein Thema und dann macht er irgendwie so hier Argumente links und rechts, aber er hat emotional kein persönliches Involvement. Zumindest fühlt es sich so an. Ne? Man schaut irgendwie Video und er zerstört quasi eine Person oder eine Sache und in den Kommentaren ist quasi voll von, okay, du hast die voll zerstört, aber er ist eigentlich so, ja, ich mache hier gerade so ein bisschen was. Und das ist, glaube ich, so das, worüber man das definieren kann, dass man sagt, okay, man gewinnt einfach einen emotionalen Abstand zu der Situation.
Kann man den auch gewinnen, indem man einfach mal vielleicht nicht direkt reagiert, sondern mal einfach das Handy beiseite legt, vielleicht eine Stunde wartet oder weiß nicht, vielleicht sogar bis zum nächsten Tag und dann anders reagiert? Ist das eine neue Strategie?
Das ist auch genau das, was ich mir quasi gesetzt habe. Also, wenn ich zum Beispiel anschaue, ich habe früher Videos gemacht, Pamela Reif macht eine Story und sagt, hey, hier, ich verkaufe euch jetzt Kokosblütenzucker, weil der ist viel gesünder als Haushaltszucker. Ist inhaltlich Quatsch. So, und früher war es dann halt so, ich habe das gesehen und habe wirklich 10 Minuten später eine Story rausgehauen und gesagt, nee, das ist Quatsch und wie kann die sowas behaupten? Und hatte dazu auch noch gleichzeitig ein sehr negatives Menschenbild. Also ich war mir so innerlich sicher, die muss das doch besser wissen und das, wie kann die das jetzt quasi wider besseren Wissens behaupten, was ich eben heute nicht mehr so sehe oder nicht mehr diese Einstellung habe. Heutzutage setze ich mir dann eben auch genau diese Richtlinie und sage, wenn ich dazu was machen will, dann mache ich es morgen und dann setze ich mich hin und schreibe mir meine Punkte auf und dann gehe ich das nochmal durch und ne, also und mache das halt in einer Art und Weise, die halt einfach einen emotionalen Abstand gewonnen hat, weil ich die inhaltliche Aufarbeitung immer noch wichtig finde, aber es halt nicht irgendwie mit einer persönlichen Note belegt sein sollte.
Okay, und in dem Beispiel, hattest du dann nochmal zwischenzeitlich recherchiert oder wusstest du das dann eh schon, weil du in dem Thema so tief drin bist, dass du dann sowas auch mal schnell raushauen kannst?
Das Wissen ist dann primär schon da. Man muss dann eher quasi nochmal überlegen, okay, wo waren denn die Primärquellen dafür und vielleicht auch die Quellen, die es für Leute einfach verständlich machen, ne? Weil manchmal bringt es jetzt nichts, wenn man irgendjemand eine Meta-Analyse verlinkt. Ich finde, Aspartam ist da ein gutes Beispiel, weil wenn ich anfange, Studien zu Aspartam zu verlinken, ne, dann kann man sich das durchlesen. Man kann sich irgendwie auch die EFSA-Statements durchlesen und so. Aber das bringt jetzt der allgemeinen Bevölkerung nicht viel. Aber dann so eine grafische Erklärung quasi mit, hey, das sind die Bestandteile und das kommt zum Beispiel auch in Avocado vor, das ist dann vielleicht irgendwie verständlicher für eine breite Masse. Das ist dann eher quasi der Main-Teil der Arbeit, zu überlegen, okay, wie kann man das möglichst verständlich machen?
Okay. Was muss aus deiner Sicht guter Content leisten? Also damit der von den Zuschauern, von den Followern quasi auch wirklich nicht nur geliked wird, sondern als Mehrwert empfunden wird?
Also es gibt ja ganz viele Arten von Content. Ich möchte jetzt gar nicht irgendwie judgen, ne? Ist einfach nur quasi, was für mich der Anspruch ist. Ich habe halt mit Entertainment sehr wenig zu tun. Für mich geht's immer irgendwie um Mehrwert, weil ich am Ende weiß, okay, egal ob mich jemand jetzt mag oder nicht oder irgendwie interessant findet oder nicht, wenn die Person irgendwie ein Ziel hat und ich kann der Person helfen, ihrem Ziel im Leben ein Stückchen näher zu kommen, dann wird die Person danach eine positivere Einstellung gegenüber mir haben. So irgendwie, so als Grundhypothese. Und wenn man das irgendwie beweisbar oft machen kann, dann wird einem im Leben wahrscheinlich viel Gutes passieren. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwie auf eine Konferenz gehe, wo es halt ein PE oder sowas geht, dann versuche ich irgendwie über sowas zu erzählen. Bei mir auf Social Media geht's halt irgendwie primär das Thema Abnehmen und die oder Ernährungswissenschaft auch. Und für mich geht bei Content viel konkrete Verhaltensänderungen. Ich möchte von einem Content Piece irgendwie abgeholt werden und sehen, okay, welches Ziel kann ich mit dem Content Piece erreichen? Also quasi, ne, Beispiel Abnehmen. So, okay, dann wie schätze ich die Chance ein, dass, wenn ich diese Tipps umsetze, ich auch tatsächlich meinem Ziel ein Stück näher komme? Und was kann ich konkret nach dem Content Piece verändern? Und wenn es all diese drei Themen abhakt, dann ist es für mich eine gute Sache. Ja. Ich nehme jetzt wieder nochmal das Aspartam-Beispiel. Aspartam oder Cola Light ist für Leute interessant, die was mit Abnehmen zu tun haben, weil da ist halt Cola Light besser als Cola. Und dann fragen sich aber viele Leute, okay, kann ich das trinken? Dann quasi kriegst du die wissenschaftliche Erklärung und dann hast du am Ende auch aber die Einordnung von, hey, du solltest jetzt nicht vielleicht 3 Liter am Tag trinken, aber wenn du dir abends mal eine Cola oder vielleicht auch nachmittags eine Dose Cola Light gönnen willst, kannst du das tun. Das heißt, ich habe irgendwie so nach diesem Reel weiß ich, okay, ich kann mein Verhalten so anpassen und habe wahrscheinlich ein schöneres Leben.
Wobei du jetzt ja nicht nur Content Pieces in dem Bereich magst, sondern weil du gerade meinst, mit Entertainment kannst du jetzt nicht so viel anfangen. So ein bisschen Entertainment magst du ja schon, finde ich, weil, also wenn man sich jetzt zum Beispiel deine heutige Story anschaut, hast du irgendwie gezeigt, so, hey, ich bin in Dubai, hier ist mein Airbnb und es kostet so und so viel und jetzt gehe ich erstmal ins Gym und so weiter. Also das ist ja schon auch Entertainment für deine Follower, die an deinem Leben teilhaben. Das hat jetzt noch gar nichts mit irgendwie Fachwissen oder Wissensvermittlung oder einem Ratgeber für Ernährung oder Abnehmen zu tun. Ne? Also du magst eigentlich beides, kann man sagen.
Ich glaube, es gibt so zwei, also ich würde Instagram so ein bisschen zweiteilen, quasi in Stories und in Reels. Ich sag mal, Reels erreichen ja auch neue Leute, Stories eher weniger bis gar nicht. Und ich glaube, bei Reels ist halt einfach der Anspruch, zumindest bei den meisten oder bei irgendwie 80%, okay, du musst halt irgendwie ganz klar wissen, okay, was kriege ich hier gerade? Und das ist halt bei mir irgendwie Abnehmen und Ernährungswissenschaft. Und dann die Story sehe ich so ein bisschen auch teilweise als Mischung wie so eine Art Fenster ins Leben, damit man auch so ein bisschen irgendwie versteht, okay, was geht bei der Person eigentlich ab? Wie sieht so ein Tagesablauf aus? Aber auch hier, ne, jetzt zum Beispiel, ich habe ja die Wohnung gefilmt und dann war quasi die nächste Story, okay, so haben wir jetzt gerade unseren Kühlschrank gefüllt. Ne? Also das sind so die Grundnahrungsmittel, die ich mir jetzt gerade geholt habe, so als Basis. Ne? Das heißt, du hast schon immer so diesen Connect von, okay, wie fügt sich das ins Leben ein?
Okay. Du filmst jetzt die Wohnung nicht, weil du ein Parkett so schön findest oder dem Parkett zeigen willst, sondern am Ende ist dann immer wieder der Link auch da zu Ernährung und deinen Produkten, die du selber
konsumierst. Ja, oder auch, okay, auch generell, was so Entscheidungsfindung ist. Ne? Also ich habe zum Beispiel jetzt auch bei der Wohnung, habe ich auch erklärt, okay, das ist jetzt das erste Mal, dass ich ein Airbnb teste in Dubai. Und ich muss sagen, ich finde das Preis-Leistungs-Verhältnis ehrlicherweise besser als ein Hotel. Und natürlich ist es jetzt nicht für jeden relevant, weil nicht irgendwie jeder vorhat, jetzt morgen nach Dubai zu gehen. Aber vielleicht gibt es ein paar Leute, für die das jetzt gerade irgendwie relevant ist, diese Information.
Ja. Auch da wieder die Frage vom Verhältnis Stories versus Reels. Wo investierst du mehr Zeit? Oder was machst du mehr?
Also wir machen mittlerweile, also ich sage immer wir, weil ich mit Tim zusammen wohne, der mein Kameramann ist, der auch immer mit dabei ist. Okay. Ich sage immer wir. Wir machen aktuell sogar 3 Reels am Tag. Das ist jetzt das erste Mal in meiner Laufbahn, dass ich so viel quasi Content mache, der auch nach außen kommt. Und das heißt, ich würde da sagen, da geht schon die meiste insgesamte Arbeitszeit rein, auch von der Ideenfindung und so. Und dann Stories ist halt einfach spontan, worauf wir gerade Lust haben.
Okay. Das heißt, mittlerweile dann deutlich professionalisiert im Sinne von, ihr habt jetzt einen Reduktionsplan. Das heißt, du weißt es ganz genau, morgen macht ihr wieder 3 Reels zu dem und dem Thema.
Ja, es ist jetzt nicht so mega organisiert, weil ich muss sagen, ich liebe Flexibilität. Also ich werde, wenn mir irgendjemand sagen würde, ich müsste 3 Wochen im Voraus planen, würde ich kirre werden. Aber Tim und ich setzen uns quasi 2-mal die Woche zusammen und sagen, okay, auf welche Themen haben wir gerade Bock? Was glauben wir, macht gerade Sinn? Und wie, also ne, meistens sprechen wir dann am Abend den nächsten Tag noch durch und sind so 2 bis 3 Tage im Voraus. Aber ja, schon deutlich professioneller, falls man das so sagen kann, als vor einem Jahr oder vor 3 Jahren.
Okay, aber das heißt, du bist da komplett auch frei in dem, was du produzierst und hast jetzt auch keine Abstimmungsmeetings noch mit dem ehemaligen Mord-Team, wenn man das so formulieren will.
Nee, dann würde ich, glaube ich, kirre werden. Also ich muss sagen, das ist auch zum Beispiel der Grund, wieso ich, also Tim habe ich gefunden, dass ich habe wirklich einen Fulltime-Kameramann, der mit mir lebt und unterwegs ist. Also der wohnt dann auch im gleichen Haus wie meine Freundin und ich und wir haben wirklich eine WG gebildet, weil ich einfach diese Freiheit liebe von, okay, ich habe nicht irgendwie einen Terminblock, wo ich dann irgendwo sein muss und nur dann habe ich gerade Zeit, sondern wir sind die ganze Zeit unterwegs und wenn ich gerade im Gym eine Idee habe, sage ich, Tim, hol kurz die Kamera raus, let's go, mach mir kurz ein Video im Gym. Also diese Flexibilität ist mir persönlich unglaublich wichtig, weil ich nicht so ein strukturierter Mensch bin.
Okay. Wann kam TikTok auf und wann hast du das dann auch professionell betrieben?
Also TikTok kam ja.
Wann TikTok aufkam, weiß ich natürlich, aber eher in deine Richtung, wann du es genutzt hast, das war die Frage. Sorry.
Also ich nutze es ja heutzutage gar nicht vorsätzlich aktiv, sondern wir posten einfach nur das, was wir quasi für Instagram produzieren, auch dort, weil wir sagen, gut, nehmen wir einfach mit, wenn es was ist, ist es was, wenn nicht, nicht. Weil aber auch die Plattform mir nicht unglaublich viel Spaß macht, weil die extrem auf quasi kurzzeitigen Rage ausgelegt ist. Ne? Also wenn du dir TikTok anschaust, hast du ja schon sehr viel irgendjemand, der sich gerade über ein Thema aufregt und quasi immer eine neue Person, die sich über irgendwas Neues aufregt oder irgendwas, was oder irgendwie ein Tsunami, der gerade durch die Welt ist, ist ja fast schon so ein bisschen auf wie Nachrichtensender geworden. Ne? Wenn irgendwo was passiert, ist ja irgendwie der erste Platz, wo fast das du auf TikTok siehst. Diese quasi krasse Fokussierung auf Viralität macht mir auch nicht unglaublich viel Spaß. Und ich habe das auch selbst gemerkt, als ich TikTok produziert habe, also als ich wirklich für TikTok eigene Videos produziert habe vor 3-4 Jahren, dann bin ich auch in diese Tendenz reingekommen, dass ich mich quasi auch teilweise extra für etwas aufregen muss. Also weil ich quasi wusste, okay, wenn ich jetzt quasi dieses Video mache und quasi extra damit anfühlen wird, oh mein Gott, das ist das Schlimmste, was ich in der letzten Woche gesehen habe. Und dann wusste ich, dass das Video besser performt und man kommt dann ganz natürlich in so eine Persönlichkeitsveränderung rein. Und das siehst du auch bei ganz vielen TikTokern, dass sie, sobald sie irgendein Thema haben, ist das wirklich das Schlimmste, was ihnen gerade passiert ist. Und das haben sie noch nie erlebt. Und das ist so eine Bubble aus Leuten, die den ganzen Tag aufgeregt sind. Und das muss ich sagen, Das möchte ich nicht.
Ja, spannend. Ein bisschen erinnert mich so ein bisschen, vielleicht hinkt der Vergleich jetzt auch, aber an die SEO-Welt, ne? Früher, wo man dann irgendwie Webseiten nicht für Menschen optimiert hat, sondern für Suchmaschinen. Und jetzt die TikToks, die man optimiert für den Algo, damit man da irgendwie aufpoppt, weil der irgendwie den Rage, wie du es genannt hast, irgendwie ganz gern hat.
Also ich glaube auch von der Mental Health Perspektive ist eine der smartesten Sachen, die ich jemals gemacht habe, TikTok gar nicht auf dem Handy zu haben. Ich habe die App nicht mal drauf.
Ja. Wir posten hast du nicht? Dort,
okay. Nee, wir posten wie postest dort du? Und dann geht's raus.
Okay, also, aber ist schon auf einer deiner Handys oder wie postest du dann?
Nee, also ich hab Jascha heißt die nimmt einfach die Videos immer mit einem Zeitversatz und haut das raus. Und manchmal kriege ich auf WhatsApp noch ein paar Rückfragen und dann kann ich ihr schnell auf WhatsApp antworten, was sie da drunter hauen soll. Und die nimmt dann einfach meine WhatsApp-Nachricht und schreibt sie da drunter. Aber ich habe mir aus meiner Mental Health-Perspektive gesagt, ich will die App gar nicht auf mein Handy haben.
Ja, okay, ja spannend.
Wenn ich jetzt maximale wirtschaftliche Incentives hätte, würde ich auch sagen, okay, man müsste TikTok besser verstehen, um vielleicht in der jungen Generation noch irgendwie besseren Produktabsatz zu haben. Und da ist auch unglaublich viel Umsatzpotenzial. Ne? Also nicht falsch verstehen, die Plattform hat eine unglaubliche Macht. Wäre mir das jetzt extrem oder müsste es mir extrem wichtig sein, wie viel Geld damit irgendwie verdient wird, dann müsste ich mir wahrscheinlich mehr Zeit für TikTok nehmen. Aber das kann ich zum Glück einfach so sagen, nö.
Ja, aber trotzdem krasses Statement, weil ich meine, am Ende sagst du, ich habe zwar 560.000 Follower auf TikTok, aber eigentlich die App gar nicht und lass dann den bestehenden Content von Insta da einfach posten. Also siehst du da irgendwie grundsätzlich Unterschiede auch in den Plattformen? Also klar, TikTok vielleicht in der Gen Z nochmal präsenter, kann man sich ja genau ausrechnen, wie viele Überschneidungen die Plattformen noch haben. YouTube, Meta, insbesondere Facebook, Insta und dann TikTok. Aber ist das was, was du dir jemals überhaupt zum Detail angeschaut hast, so aus der Perspektive? Ich erreiche jetzt auf dieser Plattform Menschen primär von 16 bis, weiß nicht, 24 und auf YouTube aber das und das. Und,
also ich glaub,
also hast
haben,
du auch da einfach losgelegt?
Genau, also wir haben einfach, also natürlich hat man ein Gefühl dafür, wer wo unterwegs ist, ne? Und ich glaube, jeder weiß, dass irgendwie die Altersdemografie quasi irgendwie abnehmend von Facebook nach TikTok ist über Instagram, ne? Ich glaube, das ist irgendwie jedem bewusst. Aber was ich einfach immer spannend fand, und das fand ich wirklich unglaublich spannend, du konntest an der Reaktion der Leute, wie sie mich begrüßen, genau wissen, woher sie mich kennen. Also wenn ich zum Beispiel, ich weiß auch die Momente, wo ich irgendwie in Hamburg rumgelaufen bin und wenn dann jemand kommt und sagt, ey, ich kenne dich. So, ich habe dich hier schon mal gesehen, wusstest du, okay, das ist eine Person von TikTok. Und wenn jemand von Instagram kam, war so, ey Christian, mega cool, ich weiß, wie deine Katzen heißen, was du gestern gegessen hast und wir haben auch schon 7-mal geschrieben. Deswegen habe ich einfach intrinsisch drin, dass quasi für die eigene Community-Bindung ist einfach Instagram und YouTube wertvoller als TikTok. Und wie gesagt, das heißt nicht, dass TikTok nicht quasi unternehmerisch unglaublich wertvoll sein kann. Das kann das, also man kann super Trends beeinflussen und irgendwie Meinung beeinflussen und bla bla. Aber quasi für das, was ich erreichen will, ich habe lieber eine kleinere Community, was ein bisschen doof klingt, irgendwie bei fast 1 Million Abonnenten, das ist jetzt nicht irgendwie doof gemeint, aber also lieber habe ich wenige Abonnenten und eine coole Community, die mich sehr eng kennt und die dann auch nicht so einfach von außen beeinflussbar ist, ne? Weil wenn jemand mich seit 3 Jahren verfolgt, dann hat die Person, glaube ich, ein gutes Gefühl für mich. Und auch wenn ich dann vielleicht mal irgendwie impulsiv auf etwas reagiere, weiß die Person, glaube ich, wie sie mich insgesamt einzuschätzen hat. Das ist natürlich auch dann sehr schön, weil man einfach eine ganz andere Bindung hat.
Ja, okay, verstanden. Gibt es irgendwelche Features, die du auf der einen oder anderen Plattform vermisst oder wo du sagst, so Mensch, warum haben die das immer noch nicht in den Griff gekriegt?
Gut, also ne, ich glaube am Ende, ich muss sagen, was ich spannend finde, ist, dass TikTok die Stories nie irgendwie gescheit gemacht hat. Das fand ich immer ganz spannend. Und dass auch einfach die Interaktion zwischen Creator und Community nie so gesamt gefördert wurde. Also ich finde, auf Instagram hat man automatisch viel mehr das Gefühl, mit seiner eigenen Community zu interagieren. YouTube hängt da auch ehrlicherweise ein bisschen hinterher, so in diesem direkt 1:1 Austausch. Also ich kenne niemanden, der auf YouTube Nachrichten versendet, so an seine Community. Was ja auf Instagram total natürlich ist, dass man einfach mit Leuten anfängt zu chatten und die fragen, also macht ja auf YouTube irgendwie keiner. Das finde ich ganz spannend. Aber ich glaube, da ist ja auch immer irgendwo ein Anreiz dahinter. Ne? TikTok merkst du ja, ist einfach in sich eine Plattform, die vielleicht auch so ein bisschen, ich meine, da geht man jetzt am Ende rein in irgendwelche Conspiracy Theories, ne? Aber wenn du quasi so ein bisschen überlegst, okay, was steckt eigentlich hinter der Plattform und auch was hat es für gesellschaftliche Auswirkungen, ist vielleicht gar nicht der Anreiz von TikTok quasi auf die Länder, in denen es aktiv ist, dass das jetzt unglaublich gesellschaftlich förderlich ist. So, um das mal vielleicht so einzuordnen. Also ich glaube, es hat seinen Grund, oder es hat einen plausiblen Grund, dass TikTok in China nicht so ist, wie es in anderen Ländern ist. Also beziehungsweise ne, die TikTok-Version quasi ist ja in China viel mehr auf Educational Content ausgelegt als bei uns. Was, wenn du jetzt eine Intention unterstellen würdest, würdest du sagen, naja, macht ja schon irgendwie Sinn, dass wir etwas Verblödung im Ausland haben, aber bei unserer Bevölkerung lieber mal dafür sorgen, dass die ein bisschen schlauer sind. Ist jetzt natürlich irgendwie conspiratorial und so, ne? Und muss auch nicht so sein.
Also insofern, okay, gut. So viel zu Instagram und TikTok. Ich würde gerne nochmal ganz kurz auf Content als solches eingehen, weil dein Content ist ja auch nicht immer nur rund um Ernährung und Abnehmen, sondern manchmal geht es ja schon rein Richtung Lebensweisheiten. Ne? Ich habe neulich was von dir gesehen, da hast du gemeint so 7 Dinge, die ich euch mal gerne mit auf den Weg geben würde, was ich so gelernt habe. Ne? Ging es um Mindset und mentale Gesundheit und ich weiß nicht mehr genau was alles, aber also Frage dazu, wie weit darf oder soll, wenn man jetzt aus einer Unternehmensperspektive denkt, Content weggehen vom ursprünglichen Thema? Oder magst du das einfach, auch da wieder ohne Ratio, sondern weil du willst einfach deiner Community helfen, irgendwo im Leben besser zu werden oder so ein paar Tipps zu geben, aber in dem Moment geht es ja gar nicht mehr um More oder die More-Produkte oder um Ernährung. Ne? Also Lebensweisheiten sind ja schon ein Stück weiter weg jetzt davon.
Ja, also ich glaube, es ist halt immer die Frage, wieso man was macht, ne? Und ich glaube, wenn man rein auf Wirtschaftlichkeit optimiert, kann es schon sinnvoller sein, weniger Ecken zu haben als ich oder vielleicht weniger Ecken zu präsentieren auch als ich. ist ja genauso auch wie beim Thema wie Finanzen, ne? Gibt ja ganz viele Leute, die auch durchaus als Creator schon ausgesorgt haben, die nie sagen würden, dass sie ausgesorgt haben, weil sonst, ne, hat man irgendwie, es ist man irgendwie vielleicht nicht mehr relatable oder sonst was. Aber ich versuche die Dinge halt einfach so auszusprechen, wie ich sie fühle und denke, und dann lasse ich die Leute halt entscheiden, ob sie das mögen oder nicht. Ich glaube, bei dem Mindset-Thema gibt es tatsächlich viele Sachen, die auch sehr hilfreich sein können, weil auch rund um Thema, ich meine, das sind natürlich generelle Sachen, aber allein schon dieses Normalsein, ne? Wenn du überlegst, du fängst irgendwie an, deine Ernährung zu verändern, kriegst du ja oftmals aus dem Umfeld so Aussagen wie, ja, das ist ja nicht normal. Und dann einfach überhaupt erstmal sich dessen klar zu werden, dass normal nun mal in unserer Gesellschaft nichts Positives heißt, sondern normal ist übergewichtig und unglücklich sein. Und dass dann vielleicht auch das etwas Positives sein kann, wenn Leute sagen, ja, das entspricht jetzt gerade nicht der Norm. Ja, klar, du willst ja auch von der Norm weg. Du willst ja nicht das, was der Durchschnitt der Bevölkerung ist, weil das ist nicht unbedingt automatisch erstrebenswert. Ich glaube, da gibt es auch viele Themen, die durchaus einen Vorteil haben können. Bin selbst auch jemand, der viel von so, ich finde, Mindset ist leider so ein vergewaltigter Begriff, aber ich vielleicht so philosophischen, stoischen Gedankengängen selbst profitiert hat. Wenn die mir geholfen haben, versuche ich sie dann auch teilweise zu teilen. Bin zum Beispiel auch ein Riesenfan davon, darüber zu reden, dass ich nicht an freien Willen glaube, weil das einem auch unglaublich viel Judgment wegfallen lässt gegenüber anderen, aber auch gegenüber sich selbst. Also ich
Das habe ich
weiß zum
gesehen. Also da habe
Beispiel.
ich selber drüber nachgedacht, als du das erzählt hast mal. Kannst du gerne nochmal erzählen, weil vielleicht der ein oder andere Hörer kennt es noch nicht, aber das war tatsächlich so ein Moment, wo ich mir dachte, okay, krass, stimmt. Also wenn man das sozusagen die Perspektive wechselt, es kann ja auch helfen in der Situation dann, dass man anders mit anderen Menschen umgeht, weil man dann vielleicht das Judgment halt in dem Fall ja jemanden nicht so schnell verurteilt vielleicht, ne? Also das war ja dann, glaube ich, dein Take.
Ja, und also und das ist auch keine, das ist keine Dulli-Meinung, ne? Also Robert Sapolsky ist einer der bekanntesten Verhaltensbiologen und er sagt selbst, dass er, wenn du jetzt irgendeinen Straftäter nimmst, da gehen ja wir alle davon aus und sagen, ja, ich hätte das nie gemacht. Das stimmt, du hättest das nie gemacht. Aber wärst du dieselbe Person mit derselben Genetik, mit denselben Lebensumständen, mit derselben Epigenetik, in der gleichen Experience, dann wäre es wahrscheinlich passiert, dass du das gemacht hättest, weil so funktioniert die Welt nun mal. Und wenn man über freien Willen mal nachdenkt, wir haben ja keine Kontrolle darüber, welcher Gedanke bei uns als nächstes aufkommt. Und wir können uns zwar entscheiden, das zu tun, was wir wollen, aber wir können nicht darüber entscheiden, was wir wollen. Ne? Also, wenn du jetzt eine normal denkende Person bist und ich sage dir, hey, du musst jetzt wollen, dass du gerne deine Mutter schlägst, dann würdest du sagen, naja, egal was ist, ich kann mich nicht dazu zwingen, das zu wollen. Ich könnte es vielleicht machen, aber ich könnte mich quasi nicht dazu zwingen, das zu wollen. Und genau das funktioniert natürlich aber auch in die andere Richtung. Wo das halt nützlich sein kann, ist, wenn man dann halt einfach aufhört, bei anderen Leuten Grudges zu halten, die einem vielleicht mal Böses angetan haben, was dann auch wieder sehr positiv für einen selbst ist, weil man dann irgendwie sich denkt, naja, wenn ich jetzt vielleicht in den Schuhen der anderen Person stecken würde und ich hätte das irgendwie aus deren Perspektive überlegt und ich hätte vielleicht dieselbe Kindheit gehabt und wurde vielleicht auch von der Mutter geschlagen oder so, ne? Vielleicht hätte ich dann auch irgendwie in der Situation so gehandelt. Und ganz praktisch beim Thema Ernährung, ich weiß, dass wenn ich einen Twix zu Hause habe, dann werde ich das essen. Die Frage ist zwar, wann ich das esse, aber in der nächsten Zeit wird es passieren. Und wenn ich eine Packung Eiscreme im Kühlschrank habe, dann weiß ich auch, dass ich tendenziell viel mehr Eiscreme essen werde, als wenn ich die nicht zu Hause habe. Und das ist ein ganz, ganz praktisches kleines
Heißt dabei
Beispiel.
eigentlich, dass man steuern kann. Oder man kann es im Supermarkt schon nicht steuern, weil man
Genau,
da
also, wo man
wird auch
einfach
schon
lernt,
gemerkt,
es
das
ist
ist nur
viel
mehr.
wichtiger, seine Umgebung zu strukturieren, als seine Willenskraft zu versuchen zu trainieren.
Okay. Lass uns mal ganz kurz über Influencer sprechen. Ab wann hattet ihr auch andere Influencer, die nicht Teil der Company waren, an Bord? Also die auch die More-Produkte dann mit Gutscheincodes etc. dann beworben haben?
Das hat früh angefangen, aber wir hatten tatsächlich fast nie so typische Influencer. Unsere
Was ist
ganzen,
typisch für dich?
also du gehst irgendwo hin, suchst irgendwie auf einer Plattform, sagst, hey, hier ist ein Skript, bitte liest das vor und dafür hast du Geld. Ist auch irgendwie ziemlich witzlos, finde ich.
Es gibt ja
Sondern
so
wir
Plattformen, Social Media Hubs und so weiter, die dann genau das tun, ne? Also wo du dann deine
haben. Ja, ich habe
Influencer
bis heute noch
zusammensuchen
nie so ein
kannst.
Tool genutzt.
Okay.
Wir haben dann über Geschichten aus der Community Leuten angefangen, Social Media beizubringen. Also quasi Leute, die uns Erfahrungsberichte geschickt haben, haben wir gesagt, hey, fang doch vielleicht einfach mal, wenn du Bock hast, an Videos zu machen. Übrigens, so kann man irgendwie Videos machen und irgendwie, ne, hier so Rezepte und hier so stellt man ein Licht auf und so führt man eine Kamera und so schneidet man irgendwie ein bisschen. Und das wurde über die Zeit natürlich immer besser. Also heutzutage gibt es wirklich Cutting-Workshops und irgendwie Licht-Setups, die man irgendwie dann vorgeschlagen bekommt. Und, aber es hat sich so eingebürgert, dass, wenn man sich quasi anschaut, wer die erfolgreichsten More Influencer sind oder Creator, dann sind das zu 85-90%, vielleicht sogar mehr, Leute, die davor Kunden waren. Was natürlich auch eine super geile Sache ist, weil das natürlich auch ein sehr einfach beweisbarer Promise ist. Ja. Irgendwann hat sich halt so ein Zyklus gebildet aus, dass die Leute halt sagen können, hey, guck mal her, hier sind meine letzten 3 Jahre More-Bestellungen, jetzt habe ich einen Code dafür, also ist irgendwie hoher Trust da und das ist die Veränderung, die ich mit More erreicht habe, als ich noch auf der Kundenseite war. Das ist auch, glaube ich, der Grund, wieso More trotz jeglichen Angriffs oder auch teilweise berechtigter Kritik über die Jahre immer so einen Erfolg hat, weil halt einfach das Versprechen dahinter dann sehr beweisbar ist. Und das haben wir früh angefangen aus nicht aus Taktik, sondern einfach, es hat sich so entwickelt und dann ist es irgendwann quasi zur Taktik geworden, dass das halt institutionalisiert wurde, also dass man immer wieder einen Aufruf macht und sagt, hey, übrigens, ne, wenn ihr zum Beispiel schon erfolgreich mit More Erfolge habt, dann könnt ihr euch melden und wir bringen euch irgendwie ein bisschen Social Media bei und so.
Aber ist das skalierbar, weil ich sag mal, also ich meine, theoretisch könnte dann meine Frau morgen auch Influencerin werden, weil die Küchenschränke bei uns sind voll mit More-Produkten, aber sie hat jetzt keine Reichweite, das heißt also, sie könnte zwar jetzt auf Instagram irgendwie erzählen, wie toll eure Produkte sind, aber am Ende habt ihr nichts davon oder hat More nichts davon, weil sie halt de facto ja keine Influencerin mit bestehender Reichweite ist.
Der Aufbau ist ja ein Skill. Das ist ja nicht, oder also klar, bei manchen Leuten ist es Luck, aber es ist ja auch durchaus auch ein Skill. Und wir versuchen dann eben Leuten, die das Potenzial in sich haben, diesen Skill beizubringen. Ich sitze immer wieder in Calls mit Leuten, die gar keine Reichweite haben, wo dann 5 bis 15 Leute drin sind, wo man irgendwie ein bisschen Grundlagen beibringt. Also das funktioniert nicht, indem die irgendwie Schema F machen, aber man versucht ihnen quasi die Konzepte dahinter zu erklären und dann kommen die selbst auf coole Ideen. Also zum Beispiel eine Selina heißt die hat selbst so eine typische More-Abnehm-Geschichte, hat dann aber die Idee gehabt, ihre Mutter ist super übergewichtig und ihre Mutter kam auf sie zu und hat gesagt, ich würde gerne abnehmen. Dann zeigt sie den Weg von der Mutter und formuliert das auch so hart, wie es teilweise die Realität ist und fängt dann halt auch teilweise ein Video an, wo sie sagt, hey, ich will nicht, dass meine Mutter in den nächsten 10 Jahren stirbt und die ist einfach zu dick und deswegen helfe ich ihr. Und dann gibt's natürlich Leute, die sich darüber aufregen, über diese Formulierung, aber die Wahrheit dahinter ist ja dann trotzdem etwas, was funktioniert und das ist dann so eine Mischung aus quasi polarisieren, aber mit einer positiven Wahrheit, die am Ende quasi Leuten hilft. Und die hat sich jetzt zum Beispiel super daraus entwickelt und das passiert die ganze Zeit.
Ja. Okay, super spannender Ansatz, ne? Weil häufig ist ja genau umgekehrt. Also du hast stehende Influencer oder die existierende Influencer und sagst, okay, super, ihr habt irgendwie 200.000 Follower. Willst du nicht mal mein Produkt in die Kamera halten? Ja, das ist ja eigentlich so die.
Genau.
Das heißt, ihr habt selber Influencer auch hochgezogen und ihnen geholfen, Reichweite zu generieren.
Eigentlich fast alle. Also würde sagen, der absolute Großteil.
Okay, mega spannend. Wie viele Influencer so roundabout, also hat More heute ungefähr?
Ehrlicherweise keine Ahnung, ein paar hundert wahrscheinlich.
Ja, okay. Dann auch größere oder kannst du es irgendwie kategorisieren? So, Micro-Influencer ist die Hälfte oder dann gibt es ein paar Riesen-Accounts mit 1 Million Follower, die dabei sind.
Es gibt wahrscheinlich so 15 größere, sage ich jetzt mal, 15 bis 20 oder so. More war schon immer eine relativ demokratische Marke. Es gibt ja auch Marken, die haben ein Problem damit, wenn es zu viele Codes gibt, ne, so, weil wenn du irgendwie sagst, okay, du bist eine Marke für Elite-Sportler, dann sollte vielleicht nicht jeder einen Code haben. Aber More ist ja eine Marke, wo du quasi keine Anforderungen jetzt an die Person, an den elitären Status brauchst, sondern einfach nur irgendwie, ich habe es halt tatsächlich die Ziele erreicht und es profitiert auch genau von dieser Demokratisierung. Das heißt, es gibt ganz, ganz, ganz viele Leute, die nicht viel Reichweite haben bei More, die aber in einer gewissen Nischenzielgruppe halt besonders gut Content machen. Und dadurch gibt es halt einfach dann so einen riesen Longtail aus kleineren Influencern auch.
Wie wichtig sind Rabattcodes? Weil, also, More arbeitet ja sehr stark damit. Meine Erfahrung ist, grundsätzlich auch mit Sale und Verknappung und so weiter, dass halt oft Abschöpfeffekte gibt. Ne? Also du hast dann zwar an dem Tag vielleicht irgendwie doppelt so viel Sales, 3-mal, 10-mal, weiß ich, wie auch immer. So, aber dafür passiert halt in den Tagen davor und danach nichts mehr. Also wie ist da so KPI-seitig deine Erfahrung, wie viel Uplift das gebracht hat?
Die Rabattcodes wurden primär angefangen als Tracking-Modell. weil es halt einfach ein sehr simples Tracking-Modell ist und weil es dafür sorgt, dass die Verkäufe, die durch die Creator kommen, auch wirklich den Creatoren zugerechnet werden. Weil wenn du das über Links und Co. machst, geht ja immer viel verloren und die Firmen machen sich das natürlich gerne zunutze, weil die sagen, oh, dann habe ich mehr Company-Umsatz. Aber ich glaube, es ist schlauer, den Leuten den Dank auch zu geben, die für den Umsatz sorgen. Das hat sich ganz gut ausgezahlt. Tja, das fühlt sich ja sonst irgendwie doof an. Also vor allen Dingen für die und dann gehen die halt und dann hat man ein Problem. Es ist auch bei Moore definitiv so, dass der Umsatz sehr punktuell ist. Das ist ja aber auch Teil des Ziels dahinter, weil du sagst, okay, lass doch lieber irgendwie einen Tag haben, wo es viele Bestellungen gibt, wo dann auch große Pakete sind, weil das irgendwie für alle viel Sinn ergibt, weil man sich irgendwie, du hast so einen klaren Taktung, die Produktion weiß irgendwie, okay, bis zu dem Tag muss alles stehen, jeder weiß, okay, bis da muss alles laufen, der Versand weiß auch, okay, ab da geht's quasi los. Und du hast natürlich auch so irgendwie so ein paar nette E-Com-Effekte, die wir dann auch in dem CVC-Prozess gelernt haben, die uns so gar nicht bewusst waren, aber die dann irgendwie in den Analysen rauskamen, dass natürlich dann irgendwie der Warenkorb halt hoch genug ist, sodass es sich halt irgendwie auch lohnt, kleinere Produkte im E-Com-Space zu haben. Ich würde jetzt gerne sagen, dass das ein total genialer Einfall von mir war und dass das total geplant war, aber war es ehrlicherweise nicht. Das haben wir dann auch nach 5 Jahren rausgefunden, dass das halt so ein netter Nebeneffekt davon ist.
Cool. Zum Abschluss habe ich noch einen ganz kleinen Fragenhakel an dich und würde da dich bitten, kurz zu antworten. Fang mal ganz einfach an. Süßstoff oder Zucker?
Süßstoff.
Laufband oder Joggen im Wald?
Laufband. Also, wenn ich nicht joggen muss, gehen. Ich will nicht joggen. Aber also, okay. Wenn ich joggen muss, dann im Wald. Aber ich dachte, es ist auf Gehen bezogen.
Okay, aber du gehst eher aufs Laufband sozusagen, um Ausdauertraining auch zu machen.
Ja, aber ich gehe tatsächlich nur, ich jogge nicht.
Okay. Wenn es um die Umgebung geht, finde ich den Wald schöner. Da habe ich die Frage, glaube ich, erst missverstanden.
Okay. Berge oder Meer?
Wie wird Berge oder Meer? Meer.
Was ist bei einer guten Story wichtiger? Emotionen oder Fakten?
Also in meiner Welt Proof und Fakten. Langfristig.
Okay. Insta oder TikTok hast du schon beantwortet. Ganz klar Insta. So. Ja. Unterschreibst du folgendes Statement? Content ist King, Reichweite ist Queen.
Ja.
Werbung eher als Abnehmprodukt oder als Gesundheitsprodukt? Also wie klar oder positionierst du die Moore-Produkte in dem Fall?
Produkt war für mich immer das, was der erste relevante Faktor war, wieso man etwas anfängt. Gesundheit ist dann der nette Nebeneffekt, den man kriegt.
Und da du gerade in 3 Ländern warst, beziehungsweise in einem bist du gerade noch, während wir hier aufnehmen, die Frage an dich, Deutschland oder Japan, da warst du vor 2 oder 3 Wochen?
Tatsächlich noch Deutschland, das müsste jetzt mal lange erläutern, aber würde ich sogar eher nach Deutschland sagen.
Deutschland oder USA, da warst du bis vor ein paar Tagen noch?
USA tatsächlich.
Okay. Deutschland oder Dubai?
Schwierig. Würde ich sagen, aktuell noch Deutschland. Von, wenn ich darauf wetten würde, wo würde ich gerne in 5 bis 10 Jahren sein, von der Trajectory, wie sich so die Sachen entwickeln, würde ich wahrscheinlich auf Dubai wetten.
Super. Vielen Dank, Christian. Hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Danke für die Insights. Danke dir für dein Kommen.
Vielen Dank für die Einladung.